Was geht's heute Morgen? Meine Botschaft heute, die heißt die erste Sünde oder anders ausgedrückt Abhängigkeit von Gott. Abhängigkeit von Gott. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und frag, bist du abhängig? Okay. Schau, das Problem, das ich feststelle, jetzt in dieser Woche zum Beispiel durch Telefonanrufe und Zuschriften und so weiter, das ist eine gewisse Hilflosigkeit. Die Leute merken jetzt, dass die Lieferketten zusammenbrechen und bestimmte Händler haben zum Beispiel nichts mehr zum Ausliefern. Wenn der Laden leer bleibt, dann kann sie auch kein Geld verdienen und es geht irgendwann mal ziemlich an die Existenz. Und das sind so Fragen, was machen wir jetzt? Ich meine, ich habe letztes Jahr schon über diesen Sachverhalt geredet, dass sowas passieren kann. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich predige deswegen heute über Abhängigkeit von Gott. Abhängigkeit von Gott. Schau, in der Zeit, in der Lieferketten zusammenbrechen, in der du nicht weißt, ob du morgen noch einen Job hast. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. VW, der Chef von VW hat gemeint, ja, elektrisch, wenn sie elektrisch wollen, dann stellen wir halt um, verlieren wir 30.000 Arbeitsplätze. Es ist ziemlich heftig, wenn du einer von den 30.000 bist. Das ist eine Kleinstadt, eine mittlere. Ja, also ziemlich heftig alles. So, wie gehen die Leute, wie gehen wir damit um? Was denkt der Herr darüber? Diese ganzen Krisen und so weiter, ihr Lieben, ihr wisst, was ich darüber denke. Das ist ein Wedeln mit der Fahne. Ja, Gott macht sich bemerkbar und sagt, Leute, dreht wieder um zu mir, dann wird es wieder besser. Aber noch nicht sind alle sind noch nicht so weit, okay? Noch sind alle nicht so weit. Deswegen lassen wir über Abhängigkeit von Gott reden und diese Hilflosigkeitsgefühle, die du vielleicht hast wegen Lieferkettenzusammenbruch. Okay, oder die Preisexplosion. Wenn du tanken gehst und plötzlich kostet der Liter Sprit, 2 Euro noch was. Total verrückt. Leute, das ist noch gar nichts. Ich denke, ihr erinnert euch vielleicht, es gibt eine Partei, die wohl jetzt mit an die Regierung kommt, die haben einen Spritpreis von 5 Mark seinerzeit versprochen. Da ist noch Luft. Ich vermute, dass es zu einem gewissen Erwachen kommt, zu einer Ernüchterung, ja, wenn die merken, was sie da wirklich gewählt haben. Nun gut, das ist eine Sache. Wir schauen auf den Herrn. Amen. Unser Erlöser ist nicht der Staat, sag mal laut Amen. Amen. Sondern Jesus, genau. Okay, auch in dieser Zeit, auch in diesen schwierigen Zeiten, die im Moment im Winter hinein noch schwieriger werden für viele, gilt immer noch Römer 8, 28. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus liebst, wenn du den Herrn liebst, dann verfall nicht in Bitterkeit und in Wut und ball nicht die Faust in der Tasche, sondern bekenn. Jetzt ist dann die Zeit, es zu bekennen. Alle Dinge, alles muss denen zum Guten mitwirken, die Gott lieben. Die Frage ist, liebst du Gott? Und wie liebst du Gott? Sprechen wir heute ein wenig drüber. Ich habe ziemlich viel, ich muss ziemlich schnell reden. Amen. Und denk an Hebräer Kapitel 13, Vers 5, da heißt es, ich will dich nicht aufgeben, sagt der Herr, und dich nicht verlassen. Ich will dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Das gilt für so Zeiten wie jetzt. Und der nächste Vers, Vers 6 ist dann, Hebräer 13, 5 und 6, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Auch wenn er die Steuern erhöht und wenn er mich feuert. Okay, deine Quelle ist der Herr. Du sagst, Pastor, er verlangt da was von mir. Ja. Wir müssen uns besinnen, ihr Lieben. Wir als Christen erst recht müssen uns besinnen darauf, dass wir abhängig sind von Gott. Ob es jetzt gut geht und die Sonne scheint oder ob es regnet und es nicht so gut geht. Wir sind immer noch abhängig vom Herrn. Okay, wir sind im Guten wie im Schlechten abhängig von Gott. Wir sind in guten Zeiten von ihm abhängig, in Wohlstandszeiten, wo man das gar nicht weiß oder denkt, wo man das leicht vergisst. Und wir sind in schwierigen Zeiten genauso abhängig von ihm. Jetzt will Gott es so haben und es war von Anfang an so. Gott wollte, dass der Mensch weiß und erkennt und anerkennt vor allem, dass er von Gott abhängig ist. Deswegen hat er den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten gesetzt und hat gesagt, wenn du davon essen tust, wirst du sterben. Dieser Baum ist nicht dein Baum. Alle anderen Bäume sind deine Bäume, der Baum ist mein Baum. Und die Frucht dieses Baumes, die gibst du mir als Opfer sozusagen. Du lässt auf jeden Fall die Frucht in Ruhe. Und was da runterfällt, irgendwann putzelt es ja mal vom Baum, ja, das nimmst du dann, tust ihn an den Korb und das gibst du dann mir als Opfer. Und damit, mit diesem Opfer, sollten Adam und Eva demonstrieren und anerkennen, dass sie abhängig sind von Gott und dass es einen gibt, der über ihnen steht und dass sie dem alles zu verdanken haben. Das ist eigentlich nicht allzu schwierig. Ja, anzuerkennen, dass du abhängig bist von Gott und Gott seine Frucht zu geben. Und jetzt kommen wir zur ersten Sünde. 1. Mose Kapitel 3, Abvers 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Listig ist schon so eine Sache, ne? Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und die Frau sagt, nee, von den Bäumen des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, im Mittelpunkt steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Und jetzt pass auf, was die Schlange in Vers 4 sagt. Sie sagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Und ihr sein werdet wie Gott. Und wir wissen, was dann passiert ist. Eva schaut die Frucht an und sieht, dass sie gut aussieht, dass sie gut riecht, gut zur Speise ist und jetzt kommt der Punkt, dass sie weise macht. Weise macht. Ihr werdet sein wie Gott. Schau, pass mal auf. Wenn ich bin wie Gott, dann bin ich nicht mehr abhängig von Gott. Stimmt das? So, wenn also der Teufel kommt und sagt, hier, nimm diese Frucht macht dich abhängig von Gott und du sagst dann, oh ja, die ist gut zur Speise, die schaut gut aus und sie macht weise, in anderen Worten, sie macht mich Gott gleich, dann willst du unabhängig sein von Gott. Und das ist die erste Sünde. Unabhängigkeit von Gott war die erste Sünde. Du sagst, aber das war doch das Essen der Frucht. Ja, aber schau, das ist die Tat. Viel interessanter als die Tat ist die Motivlage, warum sie das gemacht haben. Stimmt oder stimmt's? Interessanter als was einer tut, ist oft, warum er es tut. Und der Grund, weshalb sie es gemacht haben, war, sie wollten sein wie Gott. Und wenn du bist wie Gott, brauchst du Gott nicht mehr und bist unabhängig von ihm. Also die erste Sünde, die der Mensch getan hat, ist die Unabhängigkeit von Gott. Und wisst ihr was? Das ist immer noch die Sünde Nummer eins der Menschen. Es dauert ziemlich lang, bis der ein oder andere kapiert, ich bin doch abhängig von Gott. Und diese Unabhängigkeit von Gott, dieses Besserwissen als Gott, ich weiß zwar, was Gott will, aber ich weiß es besser. Ich kenne zwar seine 10 Gebote, aber das kann man heute nicht mehr so sehen. Das ist reaktionärer Quatsch. Wir sind heute progressiv und modern. Ja, bis zum totalen Zusammenbruch und dann geht's wieder von vorn los. Weil du kannst, schau, was Perfektes nicht verbessern. Stimmt oder stimmt? Du kannst Gott nicht verbessern. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, ich esse von der Frucht, dann bin ich wie Gott, dann bin ich quasi noch besser, vielleicht sogar wie Gott, auf jeden Fall unabhängig von ihm. Dann hast du dich getäuscht. Naja, und es war dann ja auch so. Sie haben festgestellt, hey, sie sind ja jetzt, nachdem sie gegessen haben, sie sind ja überhaupt nicht wie Gott. Im Gegenteil, sie waren vorher wie Gott und jetzt sind sie es nicht mehr. Die Schlange hat gelogen. Hält man es aus? Die Schlange lügt. Mensch, dass es sowas gibt. Also, ganz, ganz wichtig, dass wir das festhalten. Wie demonstrieren wir dann unsere Abhängigkeit von Gott? Wie machen wir das im Guten? Weil wer erkennt an, dass er abhängig ist von Gott, außer mir hier? Okay, gut, es ist gut. Bin in guter Gesellschaft. Halleluja. Mann, bin ich froh. Boah. Okay, jetzt die Frage ist, wie demonstrieren wir Gott, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir das anerkennen? Also, bei Adam und Eva war es so, dass sie die Frucht des Baumes Gott geben sollten, quasi ein Opfer geben sollten. Und jetzt sehen wir im Alten Testament, das heißt im ersten Buch Mose, in der ganzen Bibel bis ins Neue Testament hinein, dass diejenigen, die wirklich gläubig waren, die sich wirklich dem Herrn angeschlossen haben, die tatsächlich bekannt haben, ich bin von dir abhängig, die haben alle miteinander von ihrem Ertrag ihren Zehnten gegeben. Weil schau, die Sache ist die, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der ist heute noch mal da. Dessen Früchte können wir heute noch mal ernten und Gott geben. Heute ist es anders, es hat sich ein bisschen anders da angelassen. Aber jetzt ist es so, dass die Leute anerkennen, dass diejenigen in der Bibel zumindest, diejenigen, die wirklich anerkennen, Gott ist meine Quelle und ich bin von ihm abhängig, die haben ihm das demonstriert und gezeigt und bewiesen dadurch, dass sie ihren Zehnten gegeben haben, den Zehnten ihres Ertrages. Wenn sie also 100 Euro verdient haben, haben sie 10 Gott gegeben, nicht weil sie das gemusst haben, sondern weil sie das gewollt haben, weil sie damit anerkannt haben, ich bin abhängig von Gott. Wenn ich ihn nicht hätte, dann hätte ich auch die übrigen 90 nicht. Okay? Der Erste, der so Zehnten gegeben hat, ist der Vater des Gläubigen, geziemt ihm, dass es bei ihm angesprochen wird. Und das ist Abraham. Na, Abraham hat gerade eine Schlacht geschlagen. Das ist ganz interessant. Ich habe zwar nicht die Zeit, das zu vertiefen, aber pass auf. Abraham hatte einen Neffen, Lot. Und dieser Lot, der hat in der Stadt Sodom gewohnt. Sodom war eine reiche Stadt. Jetzt sind andere gekommen, die sich gedacht haben, den Reichtum Sodoms reißen wir uns unter den Nagel, haben Sodom geplündert und sind dann abgezogen mit Lot und Sodom und Hab und Gut von dieser Stadt. Abraham hat gehört, dass sein Neffe gefangen genommen worden ist und ausgeplündert worden ist. Also schafft er sich eine Armee zusammen aus seinen Knechten und dann setzt er denen nach. Er reitet denen nach, ja, auf den Kamelen und Pferden reiten sie denen nach und dann besiegen sie die feindliche Armee, sie befreien den Lot und ziehen wieder zurück. Ein großer Sieg durch die Hilfe Gottes. Halleluja. Okay, und jetzt passiert was. Sie gehen vom Norden aus der Damaskusgegend runter nach Sodom. Sodom liegt am Toten Meer, lag am Toten Meer. Sie müssen da an Jerusalem vorbei. Und jetzt kommen sie an Jerusalem vorbei. Ist natürlich eine Stadt, wo man einkehrt, wo man Rast macht. Sind jetzt viele Hunderte und Tausende von Leuten. Und sie sind alle guter Stimmung, weil Abraham hat gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Und jetzt gehen sie auf Jerusalem zu und die Tür geht auf, das Tor, Stadttor und Melchisedek und eine Abordnung kommt heraus. Melchisedek ist der König, der kommt mit Brot und mit Wein. Und er ist ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und dann feiern sie miteinander einen Gottesdienst natürlich, der Mann Gottes, Abraham, und der Priester Gottes. Ja, der Prophet und der Priester. Und die stehen da und predigen und machen und tun. Das kann ich mir gut vorstellen. Und was dann passiert ist, Abraham erkennt, dass Melchisedek wirklich ein Diener des Höchsten ist und er will dem Höchsten huldigen und das macht er dadurch, dass er ihm den Zehnten gibt von allem. Okay? Hat er dem Melchisedek gegeben, damit er dort Reich Gottes bauen kann. Und die Leute von Sodom, die haben diese ganzen Gottesdienste mitbekommen, die Predigt von Melchisedek, die Predigt von Abraham, ja, und dann auch noch gesehen, wie da ein Opfer gegeben wird. Oh, und jetzt haben sie natürlich Probleme, vor allem der König von Sodom. Macht er jetzt. So, dem Gott, dem Höchsten huldigen, das ist nicht so sein Ding, ja, weil er will das eigentlich nicht so. Und dann kommt verfällt er auf den Trichter, dass er sagt, Abraham, hör zu, nimm du die ganze Habe und mir gib die Leute zurück. Also er gibt, der so König von Sodom, der gibt Gott nichts, er gibt lieber Abraham. Aber Abraham durchschaut natürlich die Motivlage von dem König und er sagt, ne, von dir nehme ich nichts an. Keinen Schnürsenkel nämlich von dir, denn du kommst sonst an und sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Und mich hat nicht der König von Sodom reich gemacht, sondern mich macht der Herr reich. Ja, nichts werde ich von dir behalten. Und so ist der König von Sodom mit seinen Leuten wieder gegangen. Wir müssen mal festhalten, der Mann ist nicht nur einmal, sondern öfter gerettet worden von Abraham. Also die Stadt Sodom. Und irgendwann hat dann Gott mal gesagt, okay, gut, die haben sich nicht bekehrt. Wieder und wieder habe ich ihnen Gelegenheiten gegeben. Habe sie mit Männern Gottes zusammentreffen lassen, habe ihnen das Wort Gottes hören lassen und sie wollen nicht. Gut. Naja, und was dann mit Sodom passiert ist, das wissen wir ja. Aber wir halten mal fest. Der Erste, der seinen Zehnten gegeben hat, um Gott zu huldigen und seine Anerkennung, seine Abhängigkeit von Gott und seine Anerkennung Gott gegenüber darzulegen und mitzuteilen und zu demonstrieren vor diesen ganzen Sündern, das war Abraham. Und das hat sich offensichtlich in der Familie so durchgesetzt. Isaak hat es auch gemacht, steht jetzt nicht buchstäblich da, aber wir wissen, dass sein Sohn Jakob das von ihm abgeschaut hat. Jakob war jetzt kein großer Geber, der war sehr unabhängig in allem, der hat Gott nicht gekannt, bis Gott ihm dann eines Tages eben doch begegnet ist. Ne, als er auf der Flucht war, dieser alte Trickser, weil er sich wieder bereichert hat, auf Kosten seines Bruders und sein Bruder dann schlechte Laune bekommen hat und ihn verfolgt hat, geschworen hat, ihn zu töten, genau genommen, macht er sich auf und muss davonlaufen. Er flieht. Und jetzt ist er in der Wüste und hat einen Stein als Kopfkissen. Er träumt von der Himmelsleiter. Er sagt, Mann, hier ist das Alter, das Tor zum Himmel, Eingang zum Himmel. Und dann fängt er an zu beten. Und er bekehrt sich. Das kannst du lesen im 1. Mose, Kapitel 28. Also vorhin waren wir in Kapitel 14. Einfach mal zwei, sind wir in Kapitel 28. Ne? Und da sind wir dann in Vers 22, 21, 22. Er bekehrt sich. Jakob erkennt, Gott hat sich in seiner Herablassung zu ihm niedergebeugt, hat ihm einen Segen verheißen, den er nicht verdient hat. Und jetzt erkennt er an, er braucht Gott. Er hat sein Leben ruiniert. Und er braucht Gott. Er sitzt in der Wüste, als Kopfkissen hat er noch einen Stein, so wie du vielleicht auch heute Morgen. Und jetzt bekehrt er sich, jetzt wendet er sich um zu Gott. Gott hat zu ihm gesprochen im Traum. Und jetzt wendet er sich zu Gott um und er betet. Und er sagt, okay, wenn der Herr, der Gott meines Vaters Abraham, wenn der mit mir ist, wenn er mich behütet und mich bewahrt, wenn er mich schon zum Schluss zurückbringt in dieses Land, aus dem ich jetzt ausziehen muss, dann soll der Herr mein Gott sein. Und, Nachgedanke, letzter Vers, damit man auch erkennt, dass das wirklich ernst meint, Vers 22 jetzt, 1. Mose 28, und ich werde dir alles treu verzehnten. Er hat dann ziemlich lang gebraucht, bis er dazu gekommen ist. Gott musste ihn nochmal in den Hintern treten und musste sagen, ob jetzt mach endlich. Als er dann nämlich wieder zurückkam, hatte er es nicht so eilig damit, aber er hat es dann doch gemacht. Und so ist er einer der Väter des Glaubens gewesen und hat seine Abhängigkeit von Gott dadurch bewiesen oder gezeigt und demonstriert, dass er ein Opfer gegeben hat. Genau genommen will Gott drei Arten von Opfer von dir. Eins haben wir schon, die Frucht deines Ertrages. In anderen Worten Kohle. Der Herr benutzt Geld, um sein Reich damit zu bauen. Okay, und es soll flutschen, sagen wir jemand Amen. Okay, das ist die erste Art von Gehorsam, von Opfer, die er von dir haben will. Die zweite Art von Opfer ist, dass du dein Wort hältst. Okay? Und die dritte Art von Opfer, die er haben will, ist Gehorsam. Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Das ist nämlich der Schlüssel zum Segen und besonderer Gehorsam ist der Schlüssel zum größeren Segen. Weil alle Christen sind Gott ein bisschen gehorsam. Wenn sie ihm dann gehorsamer werden, nimmt plötzlich komischerweise auch der Segen zu. Hältst es aus. Und wenn dann Gott zu dir kommt und merkt, du hast in der Vergangenheit schon Dinge getan, von denen du wusstest, dass er sie will, obwohl er sie nicht zu dir buchstäblich gesagt hat, also du nimmst ihn ernst, dann kommt Gott möglicherweise zu dir und nimmt dich ernst. Und sagt dir, gibt dir dann einen besonderen Auftrag und wenn du den dann tust, dann kommt besonderer Segen in dein Leben hinein. Okay? Also wir sprechen auch ein wenig über den Schlüssel zum besonderen Segen. Aber das hat alles was mit der Abhängigkeit von Gott zu tun. Amen. Okay, das erste haben wir jetzt schon besprochen. Die haben Adam und Eva, Abraham und Jakob, die haben ihre Abhängigkeit von Gott dadurch dargelegt und bezeugt, dass sie ihren Zehnten gegeben haben. So haben sie es gemacht. Okay, gut, jetzt lass mich zu was anderem kommen. Nämlich zum Wort halten und diesen Dingen. Jesus hat im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 11 gebetet. Ihr wisst schon, als Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser monatliches Brot gib uns heute. Nö, ne? Unser wöchentliches auch nicht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also ruf dir täglich deine Abhängigkeit von Gott ins Gedächtnis. Bitt ihn auch, oder bet und bezieh ihn mit ein in Dinge, die eigentlich trivial sind, alltäglich sind. Wie Essen zum Beispiel, magst du jeden Tag. Meisten von uns können essen, ohne dass sie groß beten oder so. Es gibt genug im Laden. Aber erkenn trotzdem an, dass Gott deine Quelle ist. Sag ihm Danke dafür und bitt ihn um diese alltäglichen Sachen. Schalt nicht auf Autopilot. Danke für das donnernde Amen. Schau, dieses auf Autopilot schalten, das hat den Mose wirklich ruiniert. Deswegen kam er nicht ins gelobte Land. Ich meine, Mose hatte eine super Beziehung zum Herrn. Er ist ihm erschienen, hat mit ihm geredet von Angesicht zu Angesicht. Das hat er praktisch mit keinem anderen gemacht, bis auf die Zeit der Apostel dann. Das ist Hammer, was der Herr da gemacht hat. Richtig phänomenal, spektakulär, super. Und es lief ja eigentlich auch ganz gut. Gott war immer mit ihm, was Mose gemacht hat. Gott war mit ihm, Gott war mit ihm, Gott war mit ihm. Und er hat sich da ein wenig auf Autopilot geschaltet. So kommt mir das vor. Einmal hat Gott zu ihm gesagt, ihr braucht Wasser. Gut, geh rauf auf den Felsen und schlag den Felsen mit deinem Stock und dann kommt Wasser raus. Und Mose hat sich gedacht, das wird super. Und hat die Ältesten zusammengerufen, das ganze Volk war im Tal, Mose ist raufgeklettert auf den Felsen, dann hat er gebetet natürlich, damit auch alle zuschauen und er die Aufmerksamkeit von allen hat und alle haben geschaut, das ganze Volk, und er nimmt seinen Stab, ihr wisst schon, mit dem er das Wasser geteilt hat und so weiter, mit dem schlägt er mit einem super Aufschlag auf den Felsen und Wasser bricht hervor aus dem Felsen. Hammer. Und alle jubeln, alle sind begeistert. Ein Sturzbach fließt über die Felsen hinunter ins Tal, formt sich einen Bach, ja, und schneidet sich ein Bett. Und die Leute trinken aus diesem übernatürlichen, wunderbaren Fluss, der ihnen noch dazu folgt. Bis sie dann wieder an einen Punkt kommen, an dem wieder kein Wasser da ist. Und das Volk macht wieder dasselbe wie am Anfang, murrt wieder, wir wollen Wasser, Wasser, gib uns Wasser. Und Mose sagt, oh ihr. Und Gott sagt zu ihm, diesmal sprichst du zum Berg. Und Mose sagt, ja, ja. Und geht auf den Berg rauf und er zetert und er schimpft mit den Ältesten. Und statt dass er dann zum Berg spricht, haut er wieder auf den Berg drauf, auf den Felsen. Und es kommt wieder Wasser hervor. Also Gott lässt ihn nicht hängen. Aber Gott kommt, nachdem dann alles vorbei ist, Mose sich wieder beruhigt hat, keine schlechte Laune mehr hat, kommt Gott und sagt, was war denn jetzt das? Hallo? Ich habe gesagt, du sollst sprechen zum Felsen. Schlagen es einmal, sprechen es beim zweiten Mal. Und er sagt, ja, Autopilot. Wo war ich nur in Gedanken? Ja, wo warst du in Gedanken? Ich habe dir eine klare Anweisung gegeben, du hast sie nicht gehalten, deswegen kommst du jetzt nicht ins gelobte Land. Und der Aaron hier, der daneben stand und genau dasselbe wusste, auch nicht. Also auf Autopilot schalten ist nicht so gut. Sondern täglich, auch wenn du dich nicht danach fühlst, deine Beziehung zu Gott pflegen, kann dir wirklich den Hals retten. Oder die Zukunft retten, frag Mose. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der war anders drauf. Und einer der Gründe, weshalb er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, war das, dass er wusste, dass er abhängig ist von Gott. Das wusste der. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in 2. Samuel Kapitel 5, ab Vers 17. Da stehen zwei Schlachten Davids, die er mit den Philistern ausgefochten hat. Fand ich interessant. Das ist derselbe Gegner am selben Ort. Also die Philister ziehen herauf, David ist gerade König geworden, die Philister ziehen herauf ins Tal Rephaim, um ihn dort zu bekriegen, um ihn zu fangen, um ihn zu töten. Dann haben sie diesen Mann Gottes und diesen gewieften, listigen Krieger, diesen guten, gewaltigen Feldherrn, den haben sie dann los und haben wieder Ruhe. Aber David ist anders. David ist ein Mann Gottes und er bezieht Gott in seine Arbeit mit ein. Und er sagt, pass mal auf, er sagt, soll ich gegen die überhaupt ausziehen zum Kampf? Soll ich überhaupt gegen die kämpfen? Das ist eine gute Frage, weil nicht jeder Kampf ist ein Kampf. Ja? Nicht jedes Problem musst du ansprechen oder lösen. Du musst nicht immer ständig deinen Senf dazu geben. Du musst auch nicht jedes Problem lösen. Manche Schlachten sind nicht deine, um sie zu schlagen. Aber natürlich war das eher eine rhetorische Frage, denn als König bist du der Chef über das Militär und bist dazu da, gesalbt und berufen, die Feinde Gottes zu besiegen, die Feinde des Volkes Gottes. So David betet also. Er sagt, Herr, soll ich loslegen? Soll ich die bekämpfen? Und er sagt, bekämpf sie. Und er legt los und er bekämpft sie und er schlägt sie vernichtend und sie laufen davon. Sie lassen sogar ihre Götzen liegen. Ist immer gut, wenn Leute ihre Götter liegen lassen. Ja? Kannst du dann einsammeln und verheizen. Hat er gemacht, der David, er hat sie eingesammelt. Prima, stell dir mal vor, jetzt haben die Philister keine Götter mehr. Wirklich blöd. Also eine Entzauberung der Götter der Philister. Gut, jetzt ein paar Verse weiter, kommen sie noch einmal. Vielleicht suchen sie ja nach ihren verlorenen Göttern. Sie kommen wieder ins selbe Tal Rephaim. Und was macht David? David sagt jetzt nicht, ach, ich habe die dort schon mal bekämpft, ich kenne das Gelände, ich kenne die Taktik, ich weiß, wie die sind, ich kenne den Gegner, ich kenne die alle, ich weiß es, ich brauche da Gott nicht dazu, ich lege einfach los. Hätte er machen können, er hätte hier einen Mose machen können. Einfach auf Autopilot, hat er aber nicht gemacht, er hat wieder den Herrn befragt. Er befragte den Herrn, soll ich loslegen, soll ich da was machen? Und der Herr sagt, diesmal machen wir es anders. Diesmal umgehst du sie und fällst ihnen in den Rücken. Schau, selbe Gegner, selbes Schlachtfeld, völlig andere Technik. Wenn David jetzt nicht gehört hätte, was Gott will, und wenn er dann nicht gemacht hätte, was Gott gesagt hat, dann hätte er verloren. So, es ist deswegen gut, schau, immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen. Wie immer genau Gott hört, das bespreche ich jetzt noch mit euch, weil die Sache ist ja die, wenn Gott Gehorsam von mir haben will und mein Opfer ein Gehorsam sein soll, also der Gehorsam mein Opfer sein soll, dann muss ich ihn ja zunächst einmal hören. Das ist leichter, als du denkst. Also wenn Gott von mir Gehorsam fordert, dann muss ich ihn erst einmal hören, damit ich ihm gehorsam sein kann. Schau, David hatte das relativ leicht. Wenn der Gott gefragt hat, soll ich angreifen, soll ich nicht angreifen, dann kam der Priester und der hat ihm im Gewandbauschein losgehabt. Der hat es losgeworfen und wie es dann rausgefallen ist, war es entweder ein Ja oder ein Nein. Praktisch, ne? Wäre gut, wenn wir das auch hätten, richtig? Ja? Du hast da zwei Lose in der Tasche, einen weißen und einen schwarzen Stein und schüttelst sie und solange bis was rausfällt und was dann rausfällt, ist es entweder das Ja oder das Nein. Sehr praktisch. Nur bei uns macht der Herr das nicht mehr so. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wir können ihn durchaus hören. Wie höre ich Gott? Jetzt schau, meine Frage ist, musst du ihn überhaupt hören, so richtig hören, dass das Wort Gottes dich trifft, wie ein Pferdehuf? Muss es unbedingt sein? Ihr Lieben, das muss noch nicht einmal sein. Bilde ich mir ein. Ja, denn es geht leichter auch, es geht praktischer. Zunächst einmal Psalm 37, Vers 23. Da heißt, vom Herrn werden eines Mannes Schritte bereitet, und an seinem Weg hat er Wohlgefallen. Also wenn du mit dem Herrn gehst und dich dem Herrn abhängig erklärst, dann sorgt er schon dafür, dann zieht er schon die richtigen Strippen, dass du dann die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Danke für das donnernde Amen, aber das ist so. Schau, Saul, ihr Lieben, der hat Eselinnen gesucht. Eselinnen hat er gesucht, weil die verloren waren. Und gefunden hat er eine Krone. Stimmt's oder stimmt's? Der hat nur gemacht, was sein Vater ihm aufgetragen hat, war ein guter Bub, war dem Vater gehorsam und Gott hat ihn dann zum Fürsten seines Volkes gemacht. So, Gott macht das. Der zieht ihn verborgenen Strippen, damit du dann an den richtigen Ort kommst, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort kommst. Das ist Gott wichtig. Was hat David gemacht? David war ein Hürbur, ein Hütejunge, ja, der auf die Schafe aufgepasst hat. Und dann kam die Aufgabe zu ihm. Prophet kam zum Vater, Vater hat David holen lassen, Prophet hat David gesalbt, du nächster König. So wie die Aufgabe zu Saul kam, so kam sie auch zu David. Elisa, der Prophet Elisa, der hat im Schweiße seines Angesichts hinter 12 Joch Ochsen her gepflügt. Der war auch bei der Arbeit. Der hat jetzt nicht groß an Gott gedacht, der hat wahrscheinlich sein Tagewerk Gott anbefohlen, aber der hat den Tag als Bauer begonnen und als Prophet beendet. Es kam nämlich der Prophet Elia aus dem Wald heraus, hat seinen Mantel genommen, hat ihm den Elisa übergeworfen. Elisa hat dann Pflugschar und das ganze Holz da zusammen kaputt gemacht, hat ein Feuer draus gemacht, hat die Ochsen gebraten, hat eine große Abschiedsfeier gehalten, hat die Brücken hinter sich abgebrochen sozusagen und ist dann dem Elia nachgegangen und ist Prophet geworden. Die Aufgabe kam zu ihm. Oder, pass mal auf, was machen wir mit unserem Josef? Josef, dem Sohn Jakobs, ne? Zudem hat Gott einen Traum gegeben, mehrere Träume. Du wirst eines Tages ein Leiter sein. Sonne, Mond und Sterne haben sich vor seinem Stern verbeugt. Vor seiner Garbe haben sich die anderen Garben verbeugt im Traum. Und er hat so den Traum gehabt, ich will eines Tages mal ein Leiter sein. Ich will mal was leiten. Ich will mal richtig was leiten. Das war sein Leitstern, dass er mal was leiten wird. Und was ist dann passiert? Seine Brüder haben ihn in die Gefangenschaft verkauft. Er wurde zum Sklaven. Dort wurde er ins Gefängnis geworfen. Dude, der Mann war ein Spielball von Kräften und Mächten, die er nicht kontrollieren konnte. Ja? Auch wenn Gott zu ihm gesagt hätte, tu dies oder das oder jenes, er hätte es nicht tun können, weil er ein Sklave war. Ja? Oder weil seine Brüder ihn gerade gebunden haben. Schau, nirgendwo sagt Gott zu ihm, geh zu deinen Brüdern, lass dich von ihnen verprügeln und in die Zisterne stecken. Und dann verkaufen. Lest man irgendwo. Aber Gott hat diese Dinge trotzdem benutzt, um den Josef dorthin zu bringen, wo er ihn haben wollte. Und das Leiden von Josef war kurz und die Herrscherzeit von Josef war lang. Er ist dann aufgestiegen zum Herrscher über ganz Ägypten, aufgrund seiner Befähigungen, aufgrund seiner großen Fähigkeiten und weil Gott mit ihm war. Schau, was soll man also da sagen, dass der von Gott gehört hätte? Der hat viel mehr, pass mal auf, der hat viel mehr in jeder Situation, in der er sich wiedergefunden hat, aus der hat er das Beste gemacht. Er hat sich gedacht, gut, bin ich Sklave, bin ich guter Sklave. Ich kann verwalten, also verwalte ich. Und das haben die gemerkt, Potiphar jetzt zum Beispiel. Und hat ihn dann zum Schluss zum Chef gemacht. Und als er dann ins Gefängnis wurde, aufgrund einer bösen Verleumdung, ist er im Gefängnis aufgestiegen, bis er zum Schluss der Leiter des Gefängnisses war, als Häftling. Er musste erst mal fertig bringen. Ist ziemlich gut. So, manchmal, sag ich mal, ist dieses ständig Erforschen, was will Gott von mir, Manchmal ist es, ich weiß auch nicht, verkleidete Faulheit. Um jetzt nicht zu viel zu sagen, ja. Frag natürlich nach dem Willen Gottes, aber mach auch was, tu auch was. Amen. Wenn du sagst, ja, aber meine Ausbildung, ich habe da jetzt was begonnen, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Das habe ich auch mal gemacht. Okay? Ich habe dann diese Ausbildung fertig gemacht, war so nicht mal das Schlechteste, aber ich habe dann in dem Beruf nie mehr gearbeitet hinterher. Jetzt kann ich sagen, ich habe einen Gesellenbrief, ich habe dann immer was anderes gemacht. Macht nichts. Das durchgezogen zu haben und etwas angefangen und beendet zu haben, ist auch was wert. Ja, nicht immer gleich alles hinzuschmeißen, wenn es mal schwierig wird. So dass der Chef sich auf dich verlassen kann. Das ist wichtig heutzutage. Heute bist du schon was Besonderes, wenn der Chef sich auf dich verlassen kann. Ist dir das bewusst? Du hast schon einen Vorteil, einfach nur, wenn du Gott ein Opfer bringst, dadurch, dass du Wort hältst. Gut. Okay. Galater Kapitel 6, Vers 9, da heißt es, lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Josef. Ja, der hat Gutes getan und ist nicht ermattet und es war wunderbar. Okay, jetzt pass auf, wenn du eine Person bist, die chronisch entscheidungsschwach ist, es gibt so Leute, die sind heute von dem überzeugt und morgen wieder von was anderem und sie wissen ewig nicht, was sie machen sollen. Bitte den Herrn um Weisheit, Jakobus Kapitel 1, Abvers 4, 5. Und dann gibt Gott sie dir. Und dann entscheidest du dich zu einer Sache, auf eine Lösung, dass du einen Weg gehst. Und da bleibst du dann dabei, auch wenn du morgen diesen Weg wieder anzweifelst. Du bleibst einfach dabei, bei dem, wozu du dich jetzt entschieden hast. Und bist da hingegeben und tust Gutes. Dann rollst du immerhin schon mal. Und wenn du rollst, kann der Herr anfangen, dich zu lenken. Der Herr lenkt dich nicht, wenn du stehst. Du musst schon rollen. Amen. Okay, und ihr Lieben, lasst mich jetzt abschließen mit der Frage, willst du einen besonderen Segen? Dann will Gott einen besonderen Gehorsam von dir sehen. 1. Könige, Kapitel 17. Prophet Elia ist gerade aufgetreten. Er ist zum König gegangen, hat gesagt, du gottloser König, der du jetzt den Umweltgott Baal anbetest und den um Regen bittest. Es wird nicht regnen. Es sei denn, ich sag's. Auf Wiedersehen. Und dann hat er die Beine in die Hand genommen und ist verschwunden. Und alle haben natürlich herzhaft gelacht hinter dem Elia her. Wer denkt der, dass der ist? Ja, dass der sagt, es wird nicht mehr regnen, es sei denn auf sein Wort hin. Sie wussten doch, Baal ist der Herr der Umwelt und der Regengott. Und wenn man ihm opfert und Regentänze macht, dann wird es wunderbar, dann regnet es, kein Thema. Außerdem hat die Königin Isabel das genau so erklärt, dann muss es ja stimmen. Und alle sind begeistert von Baal, nur es regnet dann die nächsten Jahre nicht. Es regnet nicht. Und Gott sagt zu Elia, geh zum Bach Krit, dort versorge ich dich. Und das hat Gott gemacht. Er hat dann den Raben befohlen, dem Elia was zu bringen. Aber eines Tages, schau, ist der Bach vertrocknet. Wenn du jetzt Prophet bist und auf den Bach angewiesen bist, musst du flexibel sein. Musst du dich ändern. Und der Herr sagt auch, jetzt steht eine Veränderung ins Haus. Die Rezession wird spürbar. Der Mangel wird spürbar, auch für dich hier. Du hast kein Wasser mehr. Du musst jetzt umziehen. Du musst jetzt umziehen von deinem Nest hier am Bach Krit, am Jordan, musst du umziehen ins Ausland, nach Zarpat in Sidonien. Und dort geht er hin. Dort geht er zu einer Witwe, denn Gott hat dieser Witwe befohlen, ihn zu versorgen. Und jetzt auf diese Witwe will ich raus. Jetzt pass mal auf, was mit dieser Witwe ist. So, Elia kommt also in Zarpat an, der Stadt Sarepta. Und er setzt sich am Brunnen vor dem Tor nieder, wie Jesus seinerzeit auch an einem anderen Ort, wischt sich den Schweiß ab und es kommt eine Frau raus, die gerade Wasser schöpft und er sagt, gib mir doch einen Schluck zu trinken. Und sie gibt ihm was zu trinken. Das ist leicht. Ne? Bist du so gerade da mit deinem Krug, hier ist der Brunnen, da bitte dich einer um was zu trinken, das ist gut. Da gut zu sein ist leicht. Okay, und er trinkt also und sie geht weiter und er ruft ihr hinterher, sei doch so gut, bring mir auch was zu essen. Denn Gott, der Herr, hat gesagt, das Mehl soll nicht ausgehen im Kasten und das Öl soll nicht ausgehen im Krug. Und diese Frau hat jetzt das Wort Gottes gehört. Und sie hat einen Auftrag vom Propheten bekommen, ihm was zu geben, ihm ein Opfer zu geben sozusagen. Und jetzt fängt sie an zu lamentieren. Sie sagt, ja, ich habe nichts mehr, ich habe selber nichts, gerade noch genug für mich und meinen Sohn. Und wenn wir das gegessen haben, dann hocken wir da und verhungern. Also, was Elia jetzt von ihr will, ist schwer. Wird sie es machen? Wird sie dem Propheten, wird sie dem Wort Gottes gehorsam sein? Es ist schwer. Ich meine, sie hat sowieso nichts. Und jetzt soll sie ihm geben, was sie nicht hat. Elia hört es und er sagt dann nicht, oh, du, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich bete für dich, dass du was zu essen bekommst von irgendwoher. Macht er nicht. Er sagt, ja, ich habe dich gehört, aber gib mir trotzdem was. Denn Mehl und Öl werden nicht aufhören, wenn du das tust. Oh ja, sagt sie. Wir wissen nicht, was er alles sagt und denkt, bis er in ihr Haus kommt. Aber sie tut es Schwere. Sie gibt in dieser schwierigen Zeit, für sie schwierigen Zeit, ein Opfer. Denn nichts anderes war das, hier Gastfreundschaft zu üben. Und sie gibt ihm mal so was, er ist wahrscheinlich mitgekommen zu ihr, ja. Sie setzt ihm was vor und er isst. Und dann sagt er so, jetzt back für dich, Frau. Und die Frau zieht sich ein wenig und macht den Kasten auf, schüttet Mehl raus und schüttet Öl drauf und stellt fest, sie hat noch, sie hat mehr und mehr und mehr und mehr. Und in dieser ganzen Zeit geht das Mehl nicht aus, geht das Öl nicht aus. Es wäre nicht passiert, wenn sie hier diesem besonderen Wort keinen besonderen Gehorsam entgegengebracht hätte. Sie erlebt besonderen Segen, weil sie besonders gehorsam war in schwieriger Zeit. Amen. Das lassen wir jetzt einfach mal einsinken. Pastor, das sagst du ja alles bloß, weil du Geld von mir haben willst. Brauchst dein Geld nicht. Nein, mir geht es nicht um mich oder um die Gemeinde hier oder um die Online-Kirche als solche, sondern es geht mir darum, dass du in dieser schwierigen Zeit, die jetzt ist und jetzt noch mehr wird, noch auf uns zukommt, weißt, wie du leben sollst, siegreich leben sollst. Und dann gehört dazu, dass du Gott erstens gehorsam bist, dass du dein Wort hältst und dass du ihm Opfer bringst. Zeig ihm, dass du abhängig bist von ihm. Wenn du das nämlich nicht magst, bist du nicht abhängig von ihm. Und du musst es ja nicht uns geben, okay, dein Opfer, sondern gib es irgendjemanden anderen, den du für würdig hältst. Ist völlig in Ordnung. Okay, Amen. Lasst uns beten, dass der Herr eine Revolution herbeiführen möge in unseren Umständen, dass wir keinen Schaden leiden mögen von der kommenden Rezession und von der Mangelwirtschaft, die jetzt angeleiert wird. Amen. Okay, dann lasst uns miteinander beten. Sag zum Schluss einfach Amen. Du musst jetzt nicht mitbeten, ich bete. Und sag einfach Amen, wenn du hier Amen sagen kannst. Herr, wir haben jetzt dein Wort gehört. Vater, wir sehen, was notwendig ist, um in dieser schwierigen Zeit, Herr, trotzdem, trotz allem siegreich zu sein. Durch die Kraft Gottes, durch die Hilfe des Herrn. Vater, wir bekennen, dass wir abhängig sind von dir. Und Vater, durch unser Opfer und durch unseren Gehorsam und durch unser Wort halten, demonstrieren wir das, Herr, dass wir das ernst meinen. Und Vater, wenn wir dann jetzt so vor dich treten, Herr, und so leben, wir bitten dich, dass du uns dann gnädig anblickst und segnest, Vater, wie du das gemacht hast bei Abraham und bei Lot und bei den Gibeonitern, Vater, und bei den ganzen vielen anderen Glaubenshelden, Herr. Vater, wir befehlen dir unser Leben an und wir sagen, ja, wir wollen so leben, Herr, dass man erkennt, dass du erkennst, dass wir von dir abhängig sind. In Jesu Namen. Amen.